SWR 2 Forum.
Heute zum Thema teuer, hässlich, kompliziert. Was macht das Dämmen von Häusern so unattraktiv? Am Mikrofon ist Susanne Henn. Wenn Deutschland seine Klimaziele noch irgendwie erreichen will, dann müssen wir dringend den Energiebedarf der Gebäude senken. Denn die sind für rund ein Drittel des CO2-Ausstoßes in Deutschland verantwortlich. Durch energetische Sanierungen älterer Häuser ließe sich das leicht reduzieren, indem man Fassade, Dach und Kellerdecke dämmt, Fenster und Heizung tauscht, das volle Programm. Aber da passiert relativ wenig, zu wenig. Seit gefühlten Jahrzehnten liegt die Sanierungsquote in diesem Bereich bei 1%. Die Gründe liegen auf der Hand, zu aufwendig und zu teuer. Und, so bemängeln vor allem Denkmalschützer und Architekten, das Ergebnis ist häufig alles andere als schön. Geht's auch schneller, günstiger, schöner? Stehen Aufwand und Ergebnis überhaupt in einem vernünftigen Verhältnis? Welche Anreize fehlen? Also was müssen wir tun, um den CO2-Ausstoß der Gebäude in Deutschland dauerhaft zu senken? Darüber diskutieren wir jetzt im SWR2-Forum mit Professor Claudia Kempfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Mitglied des Sachverständigenrates für Umweltfragen der Bundesregierung. Frau Kempfert, ist den Deutschen das Thema Klimaschutz nicht mehr so wichtig, wenn es ums eigene Haus geht?
Naja, es ist immer auch eine Frage der Finanzierung. Wir sehen es ja, dass häufig, wenn Investitionsentscheidungen anstehen bei der energetischen Sanierung, dass sehr genau geschaut wird, was gemacht werden kann. Manchmal hat man auch ein Informationsproblem. Aber es ist jetzt weniger, dass die Menschen für den Klimaschutz etwas machen wollen, sondern eher, um das Raumklima zu verbessern und auch die Energiekosten zu senken. Aber da gibt es eben sehr viel Luft nach oben.
Dr. Diana Wiedemann ist freie Architektin und Mitglied im Vorstand der Architektenkammer Baden-Württemberg. Ein Kritikpunkt, der auch von Architekten immer wieder mal vorgebracht wird, ist, dass gedämmte Häuser, vor allem wenn sie älter sind, ihre Identität verlieren. Ist das wirklich so ein Problem, Frau Wiedemann?
Also ich denke, dass das in jedem Fall ein sehr, sehr großes Thema ist. Wir haben in Deutschland sehr kleinteilige Strukturen. Und die Gebäude sind in großen Bereichen, in vielen Städten auch relativ kleinteilig. Und das ist ja auch das, was die Identität unserer Städte und unserer Dörfer kennzeichnet. Eben aus den unterschiedlichsten Baujahren, das geht ja zurück bis ins Mittelalter. Das Gesamte zusammen bildet unsere Baukultur und unsere gebaute Umwelt. Denkmalschützer schätzen, dass außer den 3% denkmalgeschützten Gebäuden ungefähr 25-35% der Gebäude sonstige erhaltenswerte Bausubstanz sind. Wenn diese Gebäude komplett ihre Identität verlieren und, ich sag mal, vereinheitlicht werden durch unterschiedliche Dämmmaßnahmen, ist tatsächlich ein Stück Baukultur verloren gegangen. Außerdem zeigen genügend Beispiele, dass eine gebäudeangepasste Sanierung, das heißt ohne das Erscheinungsbild der Gebäude wesentlich zu verändern, trotzdem Einsparungen in Höhe von 40-60% möglich sind.
Darüber werden wir nachher noch reden. Jetzt möchte ich aber erst den dritten Gast heute begrüßen. Das ist Christian Stolte, Bereichsleiter Energieeffiziente Gebäude bei der Deutschen Energieagentur, kurz DENA. Herr Stolte, wenn man Menschen, die ihr Haus nicht sanieren, fragt, warum sie das denn nicht tun, dann steht auf der Liste der Antworten ganz oben das Thema Geld. Ist Sanieren in Deutschland zu teuer?
Ach, ich glaube, es kommt letztendlich darauf an, dass man auch den richtigen Zeitpunkt erwischt. Und da ist es natürlich bei vielen Gebäuden so, die kann man nicht jetzt von heute auf morgen komplett umfänglich überall von vorne bis hinten sanieren, sondern eigentlich ist es viel wichtiger, dass man schaut, wann gibt's denn einen richtigen Anlass für welche Maßnahme. Es ist ja andersrum nicht so, dass heute nicht saniert würde. Viele Leute machen ja was. Und ich glaube, dass man an diese Momente ran muss. Und wenn was gemacht wird, dann muss es richtig geschehen. Und dann ist es auch nicht mehr so viel teurer, weil dann habe ich eigentlich nur noch ein bisschen mehr Kosten für Energieeffizienz bei einer Maßnahme, die ich ohnehin mache, was weiß ich, zum Beispiel an der Fassade, weil der Putz bröckelt. Wenn ich dann noch gleich mitdämme, dann ist das kostengünstig und lohnt sich. Und das sind eigentlich die Momente, wo wir ran müssen.
Trotzdem möchte ich mal beim Thema Geld bleiben. Es ist, glaube ich, unstrittig, dass eine Sanierung teuer ist. Wenn ich alles mache, auch wenn ich es nacheinander mache, kommt unterm Strich aber ein hoher fünfstelliger Betrag heraus. Der kann auch mal sechsstellig werden. Frau Wiedemann, Ihre Erfahrung aus der Praxis. Wie oft scheitert es daran?
An der Finanzierung meinen Sie jetzt speziell? Also wir haben in letzter Zeit häufiger mal die Situation, dass Personen gerne ihre Gebäude sanieren möchten, nicht nur energetisch sanieren, sondern im Prinzip auch altersgerecht umbauen. Das sind ja zwei Komponenten, die zusammengehören und dann aufgrund ihres Alters nicht mehr die Finanzierung von der Bank eben erhalten. Und das ist etwas, das macht uns natürlich Sorge. Ich sag mal, das sind dann Personen, die sind irgendwie um die 60 oder 65. Dass da die Banken nicht mehr mitmachen, finden wir sehr bedenklich.
Das Thema Finanzierung ist ja überhaupt ein Thema, das ein schwieriges ist beim Thema energetische Sanierung. Seit 2011, Frau Kempfert, warten wir auf ein Gesetz, das diese Kosten steuerlich absetzbar macht. Wäre das nicht zwingend, wenn man das wirklich ernst meint, dass man die Quoten in die Höhe bringen will?
Absolut. Und wir werben ja auch schon seit vielen, vielen Jahren dafür, dass man dies auch endlich mal umsetzt. Es ist einerseits diese steuerliche Abschreibungsfähigkeit, die sehr sinnvoll wäre. Und das sollte man auch so schnell wie möglich umsetzen. Da streiten sich jetzt die Politiker immer hin und her. Das muss man ändern. Aber auf der anderen Seite gibt es auch noch mehr Möglichkeiten. Es sind dann eben nicht nur die Banken. Es können ja auch Effizienzfonds sein. Es gibt andere Möglichkeiten der Finanzierung, was ja auch schon gerade angesprochen wurde, dass auch ältere Personen die Möglichkeit bekommen, diese Sanierung vorzunehmen, auch altersgerechte Sanierung plus Energieeffizienz. Und da muss man eben auch die breite Palette anbieten und sehr viel mehr Möglichkeiten schaffen. Aber leider jetzt auch mit dem neuen Gesetz, was die Bundesregierung derzeit diskutiert, fällt das doch wieder nach hinten runter. Das ist völlig inakzeptabel.
Das Gesetz, das Sie gerade ansprechen, ist das Klimaschutzgesetz, das ja im Koalitionsvertrag steht, wo Frau Schulze letzte Woche vorgeprescht ist, einen Entwurf eingebracht hat. Da soll ja jedes Ressort selber sagen können, wie es seine Einsparungen bringt im Bereich der Gebäude. Was wäre da notwendig?
Um die Klimaziele von Paris zu erreichen, müssten 70 Millionen Tonnen bis 2030 an CO2-Emissionen gesenkt werden. Das heißt, wir brauchen tatsächlich eine Sanierungsrate, die jetzt in diese 2% kommt, die auch tatsächlich umgesetzt werden. Im Moment ist man ja noch weit darunter. Es geht hier in erster Linie um Altbauten. Wir wissen ja, dass 75% aller Gebäude in Deutschland vor 1975 errichtet wurden. Und um die geht es auch im Wesentlichen. Bei den Neubauten hat man viele Vorgaben und viele Regelungen. Aber um jetzt diese Klimaziele zu erreichen, brauchen wir eben deutlich mehr. Und die Bundesregierung hat jetzt eben dieses Klimagesetz diskutiert, das derzeit. Aber es gibt auch jetzt neue Initiativen für mehr Energieeffizienz, auch im Gebäudebereich. Und da wird wieder sehr viel verwässert, sehr viel offen gelassen. Und da kann man deutlich, deutlich mehr machen, auch deutlich mehr verschärfen, damit eben auch diese Klimaziele in Sichtweite kommen.
Meines Erachtens nach ist es ein bisschen zu kurz gesehen, wenn man einfach nur sagt, okay, im Gebäudebestand, bei den Gebäuden, die vor der ersten Wärmeschutzverordnung 1978 gebaut worden sind, dort ist das Hauptpotenzial. In meinen Augen ist es wichtig, dass man dort sektorenübergreifend das Ganze betrachtet und vor allem auch ein Punkt, dass tatsächlich die Ausrichtung weggeht von zu erreichenden U-Werten, diese Fokussierung auf die Bauteile und diese U-Werte, sondern dass man dahin geht, dass tatsächlich die CO2-Emissionen dargestellt werden. Weil wenn wir über die Sanierungsrate sprechen, dann ist das eigentliche Ziel ja, sind die Klimaschutzziele. Und die Klimaschutzziele werden wir nicht über irgendwelches Drehen an der zweiten oder dritten Nachkommastelle bei den U-Werten erreichen, sondern wir erreichen das tatsächlich nur, wenn wir eine Gesamtbetrachtung machen, eben über die diese CO2-Emissionen.
Das halte ich auch für sinnvoll. Und insbesondere geht es ja auch darum, dass man vielmehr auch diese Lebenszyklen auch von Gebäuden mit betrachtet. Es fängt ja eigentlich schon bei den Baustoffen an, die ja auch nachhaltig produziert werden müssten, bis eben auch ein Gebäude, was wieder recycelt wird, in Anführungsstrichen, also rückgebaut wird. Und hier die gesamte Emissionsbilanz auch anzuschauen, finde ich absolut richtig. Und auch richtig, dass man es auf die Emissionen bezieht.
Ja, wenn ich mir insgesamt die Energieversorgung in Gebäuden angucke, glaube ich eigentlich, dass wir einen Dreiklang brauchen. Wir haben das gerade durch eine integrierte Studie der Gebäudeallianz bei der DENA auch mal betrachtet. Und letztendlich müssen wir sowohl die Effizienz voranbringen, also gucken, dass wir die Gebäudehülle verbessern. Wir müssen aber auch uns die Anlagen und die Erneuerbaren in Gebäuden angucken. Und wir müssen schauen, wie wir die Energieträger besser kriegen. Und letztendlich ist das so ein Dreiklang. Und man darf auf keinen Fall eine dieser drei Säulen vernachlässigen, weil dann werden wir es definitiv im Gebäudebereich nicht schaffen, auch nur annähernd in Richtung dieser Ziele zu kommen. Das heißt, wir haben eigentlich drei richtig große Baustellen. Und der Ausgangspunkt ist tatsächlich, dass wir an die Gebäudehüllen auch ran müssen. Natürlich, wir haben das so andiskutiert, geht es nicht bei jeder Hülle gleichermaßen. Da haben wir denkmalgeschützte Gebäude, da geht von außen erstmal gar nichts. Aber da muss man eben sehr individuell hingucken. Und deswegen plädiere ich schon dafür, dass man auch sich die U-Werte anschaut und auch da guckt, dass die nicht zu schlecht werden.
Herr Stolte, Sie sprachen gerade von diesem Dreiklang. Und da war einer der drei Säulen, war die Energieträgersäule. Überspitzt gesagt, wenn wir es schaffen, in der Wärmeversorgung Energieträger zu nutzen, die CO2-neutral sind, dann könnten wir uns die ganze Dämmerei doch eigentlich sparen.
Ja, nur dass das leider nicht gelingen wird. Wenn man sich die Energiemengen in Deutschland anguckt, den Strom, den wir jetzt zum Beispiel aus erneuerbaren Energien haben, dann sind das irgendwo um die 160 Terawattstunden im Vergleich zu den 2.500 Terawattstunden Energieverbrauch in Deutschland oder den 900 Terawattstunden allein für Wärme. Das heißt, wir werden in allen anderen Segmenten auch Bestrebungen brauchen. Und da kann man eigentlich bei allen drei Säulen sagen, da muss viel, viel mehr passieren, als heute passiert. Und deswegen wäre es fatal, sich zurückzulehnen und zu hoffen, dass es eine dieser drei Säulen schafft.
Ja, ich würde auch uneingeschränkt zustimmen, wenn ich das kurz sagen darf, was Herr Stolte gerade sagte, weil wir haben ja auch die Energiewende vor uns. Und da heißt es ja auch, wir müssen hier mehr erneuerbare Energien einsetzen. Und wir wissen ja auch um die Schwierigkeiten, die erneuerbaren Energien auszubauen. Das heißt, die eine wichtige Säule ist hier wirklich das Energiesparen, die Energieeffizienzverbesserung. Da gehören die Gebäude dann dazu. Und ein volkswirtschaftlicher Aspekt, der auch noch eine Rolle spielt. Wenn wir investieren, ist das volkswirtschaftlich lohnend, weil wir Investitionen auch in regionale Betriebe hier getätigt werden, dass mehr Wertschöpfung, auch Arbeitsplätze entstehen. Und das ist volkswirtschaftlich auch wichtig.
Also ich denke, das ist tatsächlich eben, dass auch regionale Bereiche dort gefördert werden können im Bereich der Effizienz. Herr Stolte, Sie sprachen das an, dass man dann wirklich an die gesamte Gebäudehülle gehen muss. Ich hatte die Zahl eingangs schon mal genannt. Wir haben 25-35% sonstige erhaltenswerte Bausubstanz. Das heißt, rund ein Drittel von allen Gebäuden sind in meinen Augen, in den Augen derjenigen, die für die Baukultur in Form des gebauten Bauerbes plädieren, sind tatsächlich nur in Teilen sanierbar. Ich hatte auch die Zahl genannt, 40-60% Energieeinsparung waren trotzdem erreicht. Ich denke, da muss man dann noch ein Stück weitergehen, eben zurückkommend auf die regionalen Aspekte. Wenn wir im Bereich der Nachhaltigkeit nicht nur die neuen Baustoffe anschauen, die Dämmstoffe zum Beispiel, die eingesetzt werden auch im Neubau oder bei den Sanierungen, und deren Stoffkreisläufe, sondern wenn wir in den Bereich graue Energie schauen und die Herstellungsenergie mit dazu nehmen und die gegebenenfalls Abrisskosten, die Energie, die dafür notwendig ist und im Prinzip sozusagen alle energetischen Kreisläufe dort mit in Betracht ziehen, dann würden wir natürlich auch die Regionalität stärken, weil keine Materialien, keine Dämmstoffe mehr aus der weiteren Umgebung kommen, sondern eben aus der näheren Umgebung. Die werden dort produziert. Also mein Plädoyer ist, weniger zu schauen, ob man ein einzelnes Gebäude tatsächlich hocheffizient macht, sondern dass man die gesamten energetischen Kreisläufe anschaut im dem Bereich, also in Anführungszeichen graue Energie. Es ist ja bei uns noch nicht ganz klar, was
wenn wirklich, Sie mal kurz diesen Begriff graue Energie erklären würden.
Also graue Energie bedeutet, dass nicht nur die Energie gesehen wird, was nachher der Bereich Energieeffizienz dann eben darstellt, sondern auch die Energieströme, die dazu notwendig waren, um das Material herzustellen, dann auch die Transportenergie, wenn diese ganzen Energieströme mit betrachtet werden, wenn mit betrachtet wird, wie viel an Energie notwendig ist, um dieses Material, wenn es abgerissen wird, zu recyceln. Das heißt, diese ganzen Kreisläufe an Energie, die dort drin sind, ich glaube, dann kommen wir an den Punkt, wo wir tatsächlich nachhaltig denken können und wo es dann auch gar nicht mehr so wichtig ist, eine einzelne Gebäudehülle tatsächlich auch die Wände zu dämmen. Das heißt, wir haben ja bei unseren dicken Wänden mit 60, 70 Zentimeter haben wir Speichermasse. Das ist ein Wert, der in der U-Wertberechnung nicht aufgenommen wird.
Das Problem ist, dass die im Winter ja, wenn es kalt ist, auch eben nicht so arg wirkt und deswegen die Wärmeverluste ja trotzdem da sind. Ich würde es vielleicht ein bisschen mit einem etwas anderen Zungenschlag formulieren als die Frau Wiedemann. Ich würde sagen, dass man vielleicht angepasst schauen muss. Und ich glaube, dass es da bei jedem Gebäude auch irgendwo Möglichkeiten gibt. Es gibt wunderbare, erhaltenswerte Fassaden. Das sind Doppelfassaden. Da kann ich den Zwischenraum auch mit Zellstoff ausblasen. Hab schon
ganz
eine Verbesserung, ohne dass da irgendwo irgendeine Beeinträchtigung an dem Gebäude Bild entstanden ist. Oder Dach, Keller, das dürfen wir mal nicht vergessen. Das ist ja auch Dämmung, wenn ich da was mache. Da sieht man von außen überhaupt nicht. Mein Petitum aufs individuelle Gebäude gucken und deswegen ist uns auch immer wichtig, dass da eben Experten, Architekten, Planer mit hinzugezogen werden und die sehr genau sich dann das individuelle Gebäude angucken können.
Das ist aber die Frage, ist es denn wirklich so zielführend, dass wir uns jedes Haus einzeln angucken, ein individuelles Konzept erstellen und dann loslegen?
Ich befürchte, da führt kein Weg dran vorbei, wenn ich ehrlich bin. Also dafür sind die Gebäude einfach so vielfältig und es gibt im Gebäudebereich keine One-Fits-All-Lösung und deswegen müssen da Profis ran, die genau hinschauen.
Es gibt aber in Holland ein Modell, Energiesprung heißt das, zu Deutsch Energiesprung, da versucht man genau das. Man probiert sich am seriellen Sanieren. Da beschäftigt sich ja auch die DENA mit. Herr Stolte, wenn Sie mal kurz erklären könnten, worum es dabei geht.
Na, da ist der Kerngedanke zu schauen, inwieweit man durch ein hohes Maß an Vorfertigung für den Gebäudebestand es schafft, Kosten zu reduzieren, Rüstzeiten zu minimieren, ja im Prinzip Aufwand auf der Baustelle zu minimieren. Denn im Moment bauen wir immer noch wie vor 500 Jahren unheimlich kleinteilig.
Das heißt, da kommt ein gedämmtes Teil an und das setze ich davor oder schraube es drauf?
Genau, da wird das Gebäude vorher aufgenommen, elektronisch vermessen, vermaßt und dann wird Fassade vorgefertigt angeliefert. Und wenn man sich das vorstellt, dann wird ganz klar, dass das auch nichts ist, was für den Gebäudebestand flächendeckend in Deutschland in irgendeiner Form anwendungsfähig wäre, sondern dass das ein bestimmtes Segment hat, wo man das anwenden kann. Wir haben viele 50er, 60er, 70er Jahre Gebäude, die haben ja auch jetzt eine eher bescheidene Gebäudesubstanz, Gebäudehülle und sind auch von den baukulturellen Wert her auch überschaubar. Ich glaube, da ist ein guter Anwendungsfall und solche Gebäude kann man dadurch sogar auch aufwerten. Und dafür entwickeln wir oder versuchen wir gerade diese Idee aufzubauen, weil ich glaube, wenn man solche Bestände auch kostengünstig und schnell sanieren kann, in vielen Regionen, dann haben wir vielleicht eine Möglichkeit, wie wir günstig, schnell modernisieren können und Energiekosten und auch Energieverbräuche runterkriegen.
Also wenn ich mit Energiesprung saniere, dann habe ich A, nur kurz Baustelle und B, kommt es mich günstiger. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist das Ziel.
Vielleicht darf ich ergänzend dazu ein paar Zahlen bringen. Die Gebäude, für die das Energiesprung in Frage kommt, sind aus den 30er Jahren und seit den 50er bis in die 70er Jahre. Beim Wohngebäudebestand haben wir 1,5 Millionen Gebäude zwischen dem Jahr 1930 und 1948, während in der Bereich 60er Jahre haben wir 5 Millionen Wohngebäude. Und das ist tatsächlich ein Bereich davon, wo ich denke, dass sowas wie der Energiesprung tatsächlich Sinn macht.
Aber dann sind es ja eine ganze Menge Gebäude, für die Energiesprung zumindest theoretisch in Frage käme. Frau Kempfert, in Baden-Württemberg gibt es dafür schon ein Förderprogramm für das Dämmen mit vorgefertigten Teilen. Wäre das nicht auch auf Bundesebene eine Idee?
Also wenn man hier Erfahrungswerte hat, dass es tatsächlich so ist, dass es auch preiswerter und damit auch nachhaltiger umgesetzt werden kann, ist das sicherlich auch dann ein Programm, was man bundesweit ausweiten kann. Wichtig ist aber erst einmal, dass man jetzt auch auf Bundesebene endlich mal in die richtige Richtung geht, dass man die Gebäudeenergie auch mal endlich mit in den Blick bekommt und sich da einigt mit verschiedensten Maßnahmen, die da eine Rolle spielen. Wir hatten ja schon angesprochen, dass es hier auch um Kapital, Eigenkapital geht, um zinsgünstige Kredite, wo der Staat auch bürgen kann. Wir haben die KfW-Programme, die da auch unterstützen, aber eben häufig bei den privaten Kunden gar nicht ankommen. Und daher ist es eben auch sinnvoll, dass man diese steuerliche Abschreibungsfähigkeit umsetzt, weil das würde in der Tat auch für den privaten Wohnungsbau viel größere Anreize geben, als wir jetzt haben.
Teuer, hässlich, kompliziert. Was macht das Dämmen von Häusern so unattraktiv? Das ist unser Thema im SWR2-Forum. Sie sprachen es gerade an. Man muss die Menschen dazu bringen, dass sie ihre Häuser dämmen. Man muss sie irgendwie abholen. Ich sagte eingangs schon, wenn die Gründe abgefragt werden, warum man nicht dämmt, dann ist ein Grund das Thema Geld. Ein anderer Grund ist, es interessiert mich nicht oder ich habe keine Zeit. Also gerade dieses, es interessiert mich nicht, ist ja fast ein Totschlagargument. Also wie schafft man es, die Akzeptanz für die Notwendigkeit zu erhöhen?
Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe Ansätze und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger und sehr zentraler Punkt. Zum einen glaube ich, dass wir eine große Informationsoffensive auch brauchen und da sehe ich tatsächlich die ganzen Landes- und regionalen Energieagenturen dann eben mit involviert. Und ich glaube, dass wenn man diese Strukturen auch mitstärkt und dann zum Beispiel so Beratungsinstrumente wie den individuellen Sanierungsfahrplan, wenn man solche Instrumente dann auch in die Breite bringt, dann kriegt man zumindest schon mal ein bisschen Aufmerksamkeit dabei und dann kann man das Ganze auch flankieren, dass man so noch ein paar schöne, attraktive Nebenangebote oder Nebenideen macht. Wir haben gerade mal so einen Wettbewerb gemacht, Reframe Energieeffizienz, weil uns nämlich genau diese Frage auch umgetrieben hat. Wie kriegt man das Ganze denn attraktiver gemacht? Und da sind eigentlich auch so ein paar ganz schöne Ideen bei rausgekommen, wie man ja mit so einer Kampagne auch Attraktivität stärken kann. Sowas wie, dass man irgendwo ein Portal schafft, wo eben auch Menschen, die saniert haben, ihre Gebäude mal zeigen können. Denn wir haben Umfragen gemacht. 94% aller Leute, die eben umfassend saniert haben, die sind hinterher auch glücklich und zufrieden damit. Es ist nicht so, dass das alles irgendwie ganz furchtbar wäre, wenn man das dann gemacht hätte, sondern eigentlich ist das eine sehr hohe Zufriedenheit, wenn man dann mal durch ist.
Ich halte es auch für eine gute Möglichkeit. Also häufig sind es ja wirklich die Informationen, die fehlen. Hier fehlt häufig dann auch die Beratung vor Ort. Und das scheint mir auch noch ein Punkt zu sein, dass man einerseits die Menschen auch die Akzeptanz oder dafür werben muss, aber andererseits auch bei den Handwerkern, bei denen, die dann vor Ort sind, wenn der Heizungsbauer kommt oder eine andere Person, die dann in dieses Gebäude kommt und Fehlinformationen gibt, was ich jetzt aus dem privaten Bekanntenkreis nun wirklich schon sehr häufig gehört habe, dass da einfach veraltete Informationen weitergegeben werden und die Menschen dann auch verunsichert sind, dass man hier auch Schulungen anbietet, die dann auch an allen Ebenen diese Weiterbildung auch auf den neuesten Standards ermöglicht.
Das ist ein ganz guter Hinweis. Wir haben, weil wir dieses Problem irgendwann vor 6-7 Jahren erkannt hatten, zusammen mit den Ministerien geschaut, dass wir die ganzen Energieberater, dass wir die mal einheitlich uns anschauen, dass die auch einheitlich nachweisen müssen, wie qualifiziert sie sind. Und da gibt es die Energieeffizienz-Expertenliste. Und bei den KfW-Förderprogrammen ist das inzwischen so, dass nur jemand, der in dieser Expertenliste drin ist, auch eben die Fördermittel beantragen kann. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Instrument, weil man darüber auch Informationen an die Energieberater heranbringen kann. Sei es fachliche Informationen, aber auch kommunikative Informationen. Insofern ist das eine sehr, sehr wichtige Struktur. Und wir gucken uns das regelmäßig an, wie da die Qualifikation bei den Experten auch ist. Die müssen das auch alle 2-3 Jahre nachweisen. Und damit ist das Ganze auch ein Instrument, wie man auch Vertrauen letztendlich beim Hauseigentümer schaffen kann, dass da ein Experte kommt, der wirklich versteht, wovon er redet und eben nicht irgendeinen Unsinn daher erzählt, sondern dass er eben eine fachlich fundierte Beratung abgeben kann.
Absolut. Nur ein ganz kurzer Satz, weil absolut richtig, dass man das macht. Aber häufig reicht es noch nicht mal, dass die Menschen da hinkommen zu dem Energieberater, sondern da kommt dann einfach ein Heizungsbauer, der da sowieso jährlich kommt, der gibt dann diese Informationen. Mein Wunsch wäre auch wirklich die Handwerker und das alles mit zu schulen. Also bei den Energieberatern völlig d'accord, die sind wichtig, aber häufig kommt dieser Haushalt gar nicht an den Energieberater ran, sondern scheitert schon vorher.
Das liegt vielleicht ja auch daran, dass man eben aktiv sich um einen Energieberater bemühen muss. Es gab Initiativen, gibt es auch noch in Freiburg, in Mannheim weiß ich davon, auch in anderen Städten. In Mannheim heißt das Energiekarawane. Da gab es Berater, die zogen in Vierteln, wo die Sanierungsquote sehr gering war, von Haus zu Haus, haben geklingelt, haben sich vorgestellt, haben gesagt, so das und das machen wir und wenn Sie noch Fragen haben, wir sind da. Und da ist dann die Zahl der Beratungen wirklich sprunghaft angestiegen. Müsste man nicht viel stärker zu den Menschen gehen?
Ja. Also ich glaube, dass das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt wäre. Also wir von der Architektenkammer sagen auch, dass tatsächlich diese Energieberatung ein ganz, ganz wesentlicher Baustein ist, der vor jedem Baugeschehen stehen sollte, weil meistens geht es bei einer Energieberatung natürlich hinterher auch um andere Umbaumaßnahmen wie altersgerechter Umbau oder dass Wohnungszuschnitte mitgeändert werden. Und da ist der Energieberater in einer ganz, ganz wesentlichen Rolle, um dort zukunftsweisend dieses Gebäude auch richtig zu beraten. Die Schwierigkeit besteht tatsächlich, dass die Zahl der Vorortberater, also der BAFA-Berater, leider zurückgegangen sind, genauso wie die Vorortberatungen. Ich denke, was wichtig wäre, dass die Ausbildung der Energieberater mehr auf die Individualität der Gebäude eingeht. Das heißt, die ganzen architektonischen Themenbereiche, die notwendig sind, um so ein Gebäude gut zu beraten, das fehlt natürlich im Prinzip in der Ausbildung. Frau Professor Kempfert, Sie haben recht, auch Handwerker, wenn ein Heizungsbauer kommt, auch der muss irgendwo richtig beraten können. Wir würden uns wünschen, dass da tatsächlich eine einheitliche Ausbildung stattfindet, die auch mehr Architekturanteile enthält.
Aber ganz kurz eine Verständnisfrage. Das heißt, wir haben zu wenig Energieberater. Wir müssten eigentlich die Anzahl der Berater vor Ort, egal ob sie irgendwo sind und man hingehen kann oder sie zu einem kommen, erhöhen. Stimmt?
Nee, ich glaube nicht, dass wir zu wenig Energieberater haben. Wir haben im Moment meiner Meinung nach zu wenig Nachfrage nach Energieberatung. Und das ist eher der Ansatz, wo man gucken muss, dass wir das anreizen. Und da hatten Sie eingangs ja schon Beispiele genannt, wie die Energiekarawane. Ich glaube, dass man genau solche Impulse regional, das kann nur regional funktionieren, dass man die eben auch umsetzen muss. Dann, weiß nicht, schreibt der Oberbürgermeister vielleicht einen Brief an die Gemeinde und sagt hier am nächsten Samstag, besteht die Möglichkeit oder wie auch immer. Und es bietet eben auch die Chance, dass man das dann mit den Kammern zusammen, mit den Energieagenturen, vielleicht auch den Verbraucherzentralen, die haben ja auch Experten, dass man das mit denen gemeinsam macht und auf den Weg bringt. Denn dann kann man auch sicherstellen, dass die Leute, die dann auch beraten, eben auch entsprechend qualifiziert sind. Denn das ist auch wichtig, dass man sicherstellt, dass dann nicht irgendwo schlechte oder falsche Beratungen kommen. Aber ich glaube, wir müssen die Nachfrage ankurbeln, denn wir haben 14.000 Berater bundesweit. Das ist schon flächendeckend. Da findet man überall in der Gegend, in jeder Gegend jemanden.
Ich hatte jetzt eben nicht die eingetragenen Experten in der Liste gemeint, sondern tatsächlich BAFA-Berater, also das heißt die Vorortberatungen. Dort ist die Zahl der Berater von 2011 von über 11.000 auf den heutigen Stand von 3.600 zurückgegangen. Genauso wie die Vorortberatungen von im Jahr 2013 von 10.200 auf 6.600 im Jahr 2017. Das heißt, es sind in meinen Augen tatsächlich, sind die Beratungen rückläufig, genauso wie die Berater. Ich meine, nicht umsonst hat das BMWI ja irgendwo diese Anstrengung unternommen zu sagen, wenn wir die Anzahl der Berater erhöhen, hätten wir auch mehr Beratungen.
Man kann ja auch den Umkehrschluss ziehen.
Ja, das muss ich auch sagen. Es kann auch umgekehrt sein. Also so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Also wenn man jetzt mal in so einem privaten Bekanntenkreis so sich umhört, ist ja manchmal folgendes Szenario. Die Heizung ist alt und es wird gesagt, jetzt muss ich eine neue Heizung haben. Da wird der Heizungsmonteur angerufen und gefragt, was soll ich jetzt machen, der sagt dann irgendwie Heizung XY, ohne dass der eben jetzt wirklich eine umfassende Beratung macht. Und da kommt es noch nicht mal in die Situation, dass da jetzt Berater hinzugeholt werden, dass die Menschen gar nicht wissen, dass es Berater gibt oder wo sie da jetzt irgendwo anrufen sollen, sondern man braucht hier wirklich eine Dienstleistung, die auch dann letztendlich bei den Menschen vor Ort ankommt. Diese Karawane, das klingt gut. Und aus meiner Sicht gehen auch deshalb die Berater zurück, weil häufig eben diese Information noch nicht mal ankommt. Und da hat es dann auch etwas damit zu tun, dass die Menschen dann überfordert sind. Ach, jetzt muss ich noch ganz viel Energieberatung mitmachen. Das will ich gar nicht. Ich will doch nur eine neue Heizung. Und da muss man irgendwie einen Weg finden, wie man auch dann Möglichkeiten schafft, dass Menschen darüber informiert sind. Das funktioniert in vielen anderen Bereichen ja auch.
Ja, es ist halt ein bisschen so wie ein Berg, der vor einem liegt, den man jetzt nicht so gerne angehen möchte. Liegt es vielleicht auch daran, dass wir sehr viele Vorschriften haben. Also wenn ich meine Fassade verputzen will, weil der Putz bröckelt, dann muss ich, sobald das mehr als 10% sind, muss ich dämmen. Ich kenne Leute, die lassen dann lieber den Putz bröckeln. Wenn ich ein Haus geerbt oder gekauft habe, dann muss ich binnen 2 Jahren die Kellerdecke, die Rohre dämmen. Wenn es ein sehr ineffizienter Heizkessel ist, muss ich den austauschen. Das ist natürlich für sich betrachtet alles sehr, sehr sinnvoll. Führt aber dazu, dass Menschen sich auch schnell gegängelt fühlen.
Also ich glaube, dass diese Verpflichtungen oder diese bedingten Verpflichtungen, die Sie ansprachen, ich glaube, die sind gar nicht so schlimm. Ich habe eher den anderen Blick immer darauf, dass ich denke, da wird eigentlich viel zu wenig gemacht, weil es von der Regelung her an vielen Stellen sehr kompliziert ist. Da glaube ich, da kann man das ganze Regelwerk vereinfachen. Das Thema Energieausweis zum Beispiel ist ja auch sehr, da gibt es ganz verschiedene Energieausweise, die schwer vergleichbar sind. Ich glaube, das wäre schon perspektivisch mal ganz spannend zu gucken, wo man da auch Sachen vereinfachen kann. Letztendlich glaube ich, was eigentlich ganz gut geregelt ist, dass viele dieser Maßnahmen, die werden ja über die KfW auch gefördert und die werden ja auch sehr attraktiv gefördert. Und das, was die KfW an Fördermitteln zur Verfügung stellt, das ist ja schon ganz gut. Also müsste man vielleicht einfach gucken, wie kriegt man da so das Gefühl hin. Also vielleicht ist es eher so ein Gefühl, dass es attraktive, sinnvolle, wirtschaftliche Maßnahme ist und dass man nicht so dieses Gängeln so im Vordergrund hat.
Aber gerade diese KfW-Kredite oder KfW-Fördermaßnahmen, das stimmt, die sind zum Teil sehr umfänglich und sie sind sehr umständlich. Also da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Wie viele Formulare ich da ausfüllen musste, hätte ich ohne Beratung nie geschafft. Das letzte Formular, damit habe ich dann eine Förderung für den Berater beantragen können. Ist das nicht einigermaßen absurd? Ich finde, das wirkt auch abschreckend.
Das ist leider tatsächlich so. Also es ist auch meine persönliche Praxis, dass sehr oft Bauherren kommen und sagen, ja, sie möchten energetisch sanieren und würden sich dann für eine KfW-Förderung in dem Zusammenhang dann eben auch interessieren. Und wenn ich dann darstelle, was alles gemacht werden muss, dann wird sehr häufig gesagt, ja gut, dann lassen wir es einfach bleiben. In meinen Augen ist die KfW tatsächlich auch an vielen Punkten einfach zu starr. Also ich würde ganz extrem dafür plädieren, dass mehr Individualität reinkommt, auch in die Förderprogramme. Wir haben ein wunderbares Förderprogramm von der KfW. Das ist das Effizienzhaus Denkmal oder sonstige erhaltenswerte Bausubstanz. Dort können individuell auf das Gebäude bezogene Maßnahmen vorgenommen werden, wo nicht irgendwelche strikten Vorgaben gefordert sind. Und trotzdem ist eine Förderung möglich. Es gibt auch viele niedrig investive Maßnahmen, die nicht gefördert werden. Und ich denke, da müsste vielleicht die KfW einfach ein bisschen offener werden, um auch von ihrer strikten Vorgabe abzugehen.
Das ist ja so ein bisschen die Frage, welchen Sinn sieht man in der Förderung? Ich finde gerade die gering investiven Maßnahmen, die muss man ja nicht auch noch fördern, weil die eigentlich hochwirtschaftlich sind. Die sind super schnell refinanziert und dass man als Fördermittelgeber so einen gewissen Mindeststandard dann vorschreibt und sagt, ich sehe nur ein, das zu fördern, wenn es eben energetisch auch einen gewissen Mindeststandard hat, das finde ich schon sehr plausibel und eigentlich auch sehr sinnvoll und sehr richtig. Natürlich ist dann die Konsequenz, dass man eben auch irgendwo dann gewisse technische Merkblätter hat, wo definiert ist, was denn gefördert werden kann und dass letztendlich auch seitens der KfW dann auch mal nachgeguckt wird und nachgeprüft wird, ob denn das, was jetzt versprochen wurde und wofür es das Geld gab, dass das dann auch umgesetzt wird, das finde ich eigentlich auch einen sehr guten Ansatz. Also ich
das
glaube,
ist unbenommen, völlig klar.
An bestimmten Stellen kann man sicherlich nochmal nachbessern und da gibt es im Moment auch Diskussionen, Förderprogramme zusammenzufassen und zu verschlanken. Das glaube ich ist auch sinnvoll und richtig. Mhm. Aber ich sehe eigentlich schon, dass es da auch ein sehr breite Möglichkeiten der Förderung gibt. Es gibt Zuschüsse. Ich muss ja gar nicht immer nur einen Kredit nehmen. Es gibt eben Zuschüsse. Ich kann einen Kredit nehmen. Ich kriege dann vielleicht sogar noch einen Teil der Tilgung erlassen. Also ich glaube, wenn es jetzt noch die steuerliche Förderung zusätzlich gibt, das wäre dann schon ein sehr gutes Angebot. Steuerlich, Zuschüsse, Kredite, da könnte man dann schon vernünftig mit arbeiten.
Ein anderer Punkt, der immer wieder auch genannt wird, sind die Dämmstoffe. Nicht jeder hat Lust, sich sein Haus mit Styropor zu kleben. Das hat ja noch nicht den allerbesten Ruf. Es ist nicht atmungsaktiv. Es gilt als leicht entflammbar. Es gibt ja alternative Dämmstoffe, aber die sind sehr teuer. Wird eigentlich genug getan, um die zu fördern?
Also erstmal glaube ich, ist das bei den Dämmstoffen so, es wird ja nirgendwo ein bestimmter Dämmstoff vorgeschrieben, sondern es wird einfach nur eine Dämmwirkung vorgeschrieben. Und das finde ich vom Ansatz her eigentlich auch ganz vernünftig. Und damit ist auch erstmal jedem unbenommen, welchen Dämmstoff er oder sie dann eben da anwenden möchte. Und da gibt es einfach auch wahnsinnig viele, alle mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Die einen sind sehr kostengünstig, die anderen sind vielleicht so ein bisschen thermisch stabiler, dass die eben im Sommer auch ein bisschen mehr speichern können und die Gebäude dann nicht so schnell überhitzen. Eigentlich ist es schon sinnvoll, meines Erachtens, so eine Förderung auch technologieoffen zu gestalten und nicht zu stark in so einen Markt auch einzugreifen und bestimmte Sachen dann stärker zu fördern.
Es sind sehr häufig einzelne Baustoffe oder Dämmstoffe, die erdölbasiert sind, die haben wesentlich bessere energetischen Werte, als das Naturbaustoffe sind. Und damit passiert einfach, dass der Marktanteil von erdölbasierten Baustoffen tatsächlich größer ist, als das Naturprodukte sind. In meinen Augen wäre das wirklich das Hauptargument, dass man nicht mehr auf U-Werte schaut, sondern dass man tatsächlich irgendwo eine Gesamtbilanz anschaut mit CO2-Einsparungen. Und damit wäre diese Thematik, nimmt man Baustoffe, die gute energetische Werte haben, aber erdölbasiert sind, oder nimmt man nachwachsende Rohstoffe, wäre relativ schnell vom Tisch, weil in der Gesamtbilanz wird es dann auch der Markt regeln.
Ich halte es schon für sinnvoll, dass man hier auch die CO2-Komponente mit einbezieht und dann auch entsprechend nicht nur auf die energetische Bilanz schaut, sondern auch auf die Nachhaltigkeitsbilanz im weitesten Sinne. Nicht nur bei CO2-Emissionen, sondern auch eben, wenn es nachwachsende Rohstoffe sind, dass man auch hier Nachhaltigkeitskriterien mit einbezieht. Die gibt es ja auch. Die sind ja auch umfassend. Und wenn man da eine preisliche Korrektur machen würde, hielte ich das auch für sehr wichtig. Plus eben auch die Nachhaltigkeitskriterien auch anwendet.
Das hieße in der Folge aber, dass Styropor teurer wird und nachwachsende Dämmstoffe günstiger.
Also wie bei allen Klimaschutzmaßnahmen geht es genau darum, das Gute zu fördern, das Schlechte zu lassen. Und wenn man feststellt, dass erdölbasierte Dämmstoffe viele Probleme hervorrufen, dann ist es in der Tat sinnvoll, man setzt auf nachhaltige oder nachwachsende Rohstoffe oder nachhaltige Dämmstoffe, die ja auch in ihrer Wirkung weniger Beeinträchtigungen haben und häufig auch gesundheitsfördernd sind. Und diese Bilanz auch wirklich mit einbeziehen. Einerseits dieser Lebenszyklus, aber auch die Nachhaltigkeitsbilanz.
Ja, Anmerkung würde ich dazu gerne machen. Das ganz so einfach ist das ja in der Praxis dann immer nicht. Erstens ist das dann irgendwann auch eine Ressourcenfrage. Haben wir genug Ressourcen? Das zweite ist auch erdölbasierte Dämmstoffe. Die haben eine energetische Amortisation, so nennt man das ja, von unter 2 Jahren. Das heißt, das, was ich an Aufwand habe, das habe ich nach 2 Jahren quasi gespart, und danach ist es eben auch ein reiner Vorteil.
Aber insofern, nicht, wenn man die graue Energie rechnet, dann sind das keine Energie, 2 Jahre.
Da sind das dann auch 2 Jahre. Und letztendlich glaube ich, oder ich warne davor, ich finde es immer sehr schwierig, wenn man zu stark da sehr reglementierend eingreift, weil ich da doch dann so einen technologieoffenen Ansatz grundsätzlich erstmal befürworte. Gleichwohl das Thema Nachhaltigkeit genauer zu betrachten und perspektivisch da mal in die Richtung zu denken, das halte ich auch für sinnvoll. Weswegen ich da immer auch so ein bisschen zögerlich bin, ist, wir haben ohnehin schon jetzt ein unheimlich kompliziertes Nachweissystem und Rechenwerk. Und wenn man das dann da noch komplizierter macht, dann passiert am Ende gar nichts mehr und wir sitzen immer 2-3 Jahre lang noch rum und überlegen und machen Studien und so weiter, bevor überhaupt was passiert. Mir ist eigentlich wichtig, dass wir jetzt langsam auch Fahrt aufnehmen, denn wir haben Ziele für 2030 und da tickt die Uhr und da können wir gar nicht mehr so lange warten und so lange diskutieren. Wir wissen bei vielen Sachen, dass wir sie sinnvoll anwenden können. Das sind Sachen, die werden wir auch nicht bereuen, wenn wir das machen, und deswegen bin ich da immer so ein bisschen zurückhaltend, ja, weil man kann nicht, noch...
Dass man es lassen muss. Also ich finde ja, dass es allein schon auch den Hauseigentümern ja fair ist, diese gesamte Bilanz auch aufzulisten. Und wenn man Erfahrungswerte hat mit manchen Dämmstoffen, dann geht man eher in Richtung Nachhaltigkeit, ohne dass man da jetzt noch zig Studien oder zig Jahre warten muss, sondern hier geht es wieder auch um die Informationen und auch die richtige Einbeziehung.
Transparenz ist eine ganz ehrliche Darstellung von Vor- und Nachteilen, und dass die transparent dargestellt wird, dann kann jeder selber entscheiden. Und das finde ich eigentlich immer einen guten Ansatz.
Vielleicht ist es ja auch einfach das eine tun, das andere nicht lassen. Denn alles, was wir tun, hat Nachteile. Ich denke, den einen Königsweg, den werden wir nicht finden. Es wird immer eine Kombination verschiedener Maßnahmen bleiben. Deshalb auch nochmal die Frage, die relativ zu Anfang dieser Diskussion schon mal aufgeworfen wurde. Wir betrachten das Gebäude einzeln. Wir dämmen ein Haus nach dem anderen. Eine Möglichkeit, die der Architektenbund ja immer wieder auch ins Gespräch bringt, ist die Stadtviertelsanierung. Also ich schaue mir nicht die Häuser einzeln an, sondern ein ganzes Viertel und gucke, wie kriege ich da den Energiebedarf und gleichzeitig den CO2-Ausstoß runter. Frau Wiedemann, wie genau habe ich mir das vorzustellen?
Also es bedeutet einfach, dass ein gesamtes Quartier in Summe angeschaut wird. Es gibt da einzelne Beispiele. Ich nehme jetzt mal eins raus. Dort wurden 130 Gebäude, die ein Quartier ergeben, im Prinzip berechnet, angeschaut, wie man diese Gebäude gesamt dann beurteilen kann. Hier spielen diese 3 Säulen, die Herr Stolte vorhin genannt hatte, die Anlagentechnik und die Energieträger, natürlich auch eine sehr große Rolle, zusätzlich zur Effizienz, weil damit quartiersübergreifende Wärmenetze dort eingebaut werden können. Das heißt, wir haben dort tatsächlich ja hocheffiziente Anlagentechnik. Wir haben andere Energieträger, die eben CO2-neutral bzw. mit nachwachsenden Baustoffen funktionieren können. Und wir können auf der einen Seite sagen, wir haben Gebäude, die sind entweder denkmalgeschützt oder sonstige erhaltenswerte Bausubstanz, wo dann schützenswerte Fassaden dabei sind. Die können nicht so in Summe energetisch saniert werden wie andere. Diese werden dann wiederum ins Verhältnis gesetzt zu Neubauten, die dort in Lücken entstehen. Wir haben ja das große Thema auch Verdichtung unserer Städte. Und diese Neubauten, das sind ja die Gebäude, die haben heute energetische Werte. Die liegen bei einem Zehntel von dem, was 1970 oder 78 gebaut worden ist.
Also das heißt, ich schaue mir ein Viertel an und sage, so viel CO2 darf es maximal ausstoßen. Und wie ich das in dem Viertel hinkriege, ist egal.
Das ist die Gesamtbilanz. Das ist auch etwas, das ist so ein bisschen mein Plädoyer, nicht nur ein bisschen, sondern grundlegendes Gesamtplädoyer, dass man nie nur einen Punkt anguckt, also nie nur ein Bauteil und das maximal dämmt, weil man hat nichts davon, wenn man ein Bauteil hoch effizient hat und das ist, da sind Räume dran, die man kaum nutzt, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass alle Belange zusammengenommen werden. Es ist die Behaglichkeit in den Räumen, in der Wohnung, im Gebäude, genauso wie eben Effizienzmaßnahmen, die den Wärmedurchgang reduzieren, eben wie Anlagentechnik und alles. Es muss einfach eine Gesamtbilanz sein, auch wenn die Berechnung ein bisschen komplizierter ist.
Aber Herr Stolte, ist das eine Lösung?
Ach, da würde ich mitgehen. Also das finde ich erstmal einen sehr, sehr spannenden Ansatz, nämlich insofern, als dass man da ja auch ein bisschen integrierter dann drauf gucken kann. Also da kann man vielleicht, was weiß ich, eine Photovoltaikanlage an einem Gebäude machen, die dann eben auch entsprechend größer ist. Dadurch wird das dann auch kosteneffizienter. Ich habe im Quartier schon eine ganze Menge Möglichkeiten, auch Sachen ein bisschen zusammenhängend zu betrachten. Wir kommen sowieso zunehmend in eine Diskussion, dass wir bei den Gebäuden auch sowas wie Elektromobilität mit betrachten. Das geht alles auf Quartiersebene leichter. Wo ich immer so ein bisschen skeptisch bin oder wo auch unsere Erfahrungen zeigen, dass es dann in der Praxis schwierig wird. Wenn ich einen Neubau habe, das ist meistens ein Bauträger, da kann ich ganz viele tolle Sachen, Neubauquartier, ganz viele tolle Sachen machen. Wenn ich einen Eigentümer habe im Bestand, dann geht das auch alles noch relativ gut. Aber wir haben eben oft auch Quartiere, da gibt es entweder unterschiedliche Eigentümer oder Wohneigentümergemeinschaften und da wird es dann alles schon wahnsinnig kompliziert, bis ich die unter einem Hut habe. Und deswegen glaube ich, dass wir bei den Quartieren noch eine Menge Herausforderungen haben, finde das ein total spannendes Thema und glaube, dass wir da intensiver uns in der nächsten Zeit auch mit beschäftigen müssen, allesamt, um auch einfach mal gute Beispiele herauszuarbeiten. Frau Wiedemann hat ja gerade eins erläutert. Ich glaube, davon brauchen wir noch viel mehr, um mal zu zeigen, was da auch geht. Und wenn dann im Quartier diese Maßnahmen oder dieser Dreiklang aus Effizienz, aus erneuerbaren und sinnvollem Einsatz von Energieträgern, wenn der da funktioniert, dann kann das ja auch beispielgebend sein.
Wir sind leider schon am Ende dieses SWR2-Forums und ich möchte jetzt jeden von Ihnen bitten, noch mal ein kurzes Statement abzugeben. Was sind die wichtigsten drei Schritte, die in den nächsten, sagen wir mal, 4-5 Jahren gegangen werden müssen, damit wir die Sanierungsquote tatsächlich erhöhen oder zumindest den CO2-Ausstoß senken? Frau Kempfert.
Wichtig sind vor allen Dingen die Maßnahmen, die jetzt die Bundesregierung machen muss, um diese Sanierungsquote zu erhöhen, insbesondere die steuerliche Abschreibungsfähigkeit voranbringen, auch im Gebäudeenergiegesetz die Maßnahmen jetzt so einzufügen, dass es auch mehr, dass mehr passiert, dass mehr Anreize kommen und die finanziellen Bedingungen besser werden als bisher und die Sanierungsquote damit auch erhöht werden kann.
Herr Stolte.
Neben der Förderung, was Frau Kempfert schon gerade ansprach, glaube ich, zum einen wäre eine massive Beratungsoffensive, die eben auch in die Regionen geht, wichtig. Und dann würde ich mir wünschen, haben wir heute noch ein bisschen ausgeklammert, aber dass der Bund auch als Vorbild vorangeht, Vorbildwirkung öffentlicher Hand, dass wir da auch auf Bundesebene ein paar gute Beispiele haben, die wir uns dann alle mal angucken können.
Frau Wiedemann?
Im Prinzip ist es die Betrachtung der oder Berechnung der CO2-Emissionen anstelle von einem Primärenergiebedarf. Dann als zweiten Punkt, dass die Gebäude wieder mehr individuell betrachtet werden, auch wenn es Systeme gibt wie den Energiesprung. Die sind für manche Gebäude geeignet, aber im Schnitt haben wir Einzelbauteile und Einzelbauteile. Bauten, die dann auch individuell zu betrachten sind, ebenfalls von der Förderung und vor allem das Verfahren zur Förderung oder eben Förderanträge, insgesamt auch Baugenehmigungsverfahren unbürokratischer sind und niedrig investive Maßnahmen ebenfalls besser drankommen.
Der Weg ist noch nicht ganz klar, aber wir müssen ihn gehen und wir müssen die Menschen vor allem mitnehmen. Teuer, hässlich, kompliziert. Was macht das Dämmen von Häusern so unattraktiv? Das war unser Thema heute im SWR 2 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Dr. Diana Wiedemann von der Architektenkammer Baden-Württemberg, Professor Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Christian Stolte von der Deutschen Energieagentur DENA. Am Mikrofon war Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.